Tagen, die zurückliegend sind, immer wieder von den Psalmen etwas gehört und wollen heute Abend noch einmal einen David-Psalm betrachten. Wir könnten ihn nennen das hohe Lied des Lobes Gottes. Wir können uns vielleicht daran erinnern, dass im 1. Korinther 13 oft einmal gesagt wird, dass es das hohe Lied der Liebe ist. Aber dieser 103. Psalm nimmt auch eine besondere Stellung ein, indem es das hohe Lied des Lobes Gottes ist. David blickt zurück auf die Gnadengaben, Gnadentaten Gottes. Wir lesen, preise den Herrn, meine Seele. Luther übersetzt, lobe den Herrn, aber es ist dasselbe fast. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuerte sich wie die eines Adlers. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unser Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist er nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preise den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preise den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preise den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft, preise den Herrn, meine Seele. Wir haben in diesem Abschnitt drei Hauptgedanken. Das erst einmal, das ist der Ruhm der Barmherzigkeit Gottes in den ersten 5 Versen. Dann in den Vers 6 bis 19 lernen wir die Eigenschaften unseres Gottes besser kennen und im 20. bis 22. Vers nachher die Aufforderung, alle seine Werke sollen ihn, unseren ewigen und lebendigen Gott, rühmen. Lieben David hat ein Leben der tiefen Ehrfurcht vor Gott geführt. Wir wissen, dass sein Leben auch tiefe dunkle Schatten hatte und dass David auch durch tiefe Sündennot gegangen ist. Aber die Bibel sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Warum? weil er immer wieder umgekehrt ist und immer wieder das Erbarmen Gottes gesucht hat. Und aus dieser Haltung heraus schreibt er diesen Psalm. Ist euch da aufgefallen, dass im Vergleich zu den anderen David-Psalmen nur oft einmal sehr viel Bitten ausgedrückt werden? Zum Beispiel im 50. Psalm, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Hier in diesem ganzen Psalm nicht eine Bitte ausgesprochen wird. Es ist ein ausgesprochener Dankpsalm. Und für was David alles dankt, das finden wir schon gleich in den ersten Versen. Interessant ist ja, dass der Schreiber zuerst einmal ein Selbstgespräch führt. Nun, Lieben, das machen wir im Allgemeinen nicht. Es wurde einmal ein führender Politiker in Deutschland gefragt, ob er denn auch beten würde. Und dann hat er gelächelt und gesagt, ich pflege keine Selbstgespräche zu führen. Ihr Lieben, so hat es David nicht getan. Er hat nicht gesagt, ich führe keine Gespräche mit Gott, weil ich nicht glaube, dass er existiert. Nein, aber David hat hier einmal ein Selbstgespräch geführt mit seiner Seele. Und er hat sich selber ermutigt und hat sich selber ermahnt, diesem heiligen und ewigen Gott, den er kennengelernt hat und von dessen Liebe und Barmherzigkeit er so überzeugt war in seinem ganzen Leben, dass er sich aufgerafft hat und durch das Wort preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Lieben, David war auch ein Mensch, der erkannt hat, Seelsorge ist wichtiger als Leibsorge. Und David hat noch ein weiteres erkannt, und das sollten wir auch mehr beachten. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere eigene Seele. Es ist nicht egal, wie wir mit unserem Seelenleben, wie wir mit unserem inneren Leben umgehen. Wenn man sich den ganzen Tag nur mit den Dingen dieser Welt beschäftigt, wenn man den ganzen Schmutz der Welt, die ganzen Grausamkeiten dieser Welt jeden Tag vor Augen hat und wenn man sich mit dem beschäftigt, was alles geschrieben und gesagt wird, dann darf man sich nicht wundern, dass diese Seele darbt. Ja, der bekannte Waisenvater von Bristol, der sagte einmal, wir haben für unsere Seele eine große Verantwortung, dass wir ihr täglich neu die Möglichkeit der Freude bieten. Und das ist absolut biblisch. Das ist keine Schwärmerei. In Philipper 4 kennen wir dieses Wort. Freut euch alle Zeit. Und abermals will ich euch sagen, freut euch. Und ihr Lieben, die Bibel gibt uns viel, viel Grund und Ursache, dass wir uns freuen können. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagte schon Nehemia. Und in der Heiligen Schrift steht geschrieben, wir haben das bei dem Vortrag über die Treue gehört, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und das schreibe ich euch auf, dass eure Freude völlig werde. Und der Herr Jesus sagt selber in Johannes 15, eure Freude lasse ich euch, meine Freude gebe ich euch. Ich gebe euch nicht eine Freude, wie die Welt gibt, sondern ich gebe euch eine bleibende Freude. Und auch Petrus spricht sehr deutlich von der Freude. Er sagt, mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude denkt ihr an das vor euch liegende Ziel in der Gemeinschaft mit eurem Herrn, den ihr liebet, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubet, obwohl ihr jetzt noch nicht seht. Unaussprechliche, verherrlichte Freude für alle die, die ihrer Seele diese Dinge immer wieder klar machen, die uns geschenkt sind. Lieben, das geschieht ganz nüchtern durch das Lesen des Wortes Gottes. Und so werden wir auch heute Abend wieder erfüllt werden von dieser Barmherzigkeit und Liebe des Herrn, wenn wir auch nur einige dieser Dinge aus dem 103. Psalm hören können. Nun haben wir hier sehr viel Zeit. Wir haben bestimmt Zeit, einmal den ganzen Psalm in aller Ruhe noch einmal durchzulesen. Nicht nur diesen Psalm, sondern wir haben ja Zeit, 150 Psalmen durchzulesen. Aber darüber hinaus gibt es ja noch so viele andere Stellen, die uns von der Freude sagen. Das nennt man im Allgemeinen Sorge um die eigene Seele. Und die ist ganz wichtig. Wenn man nämlich das nicht tut, kann es sehr leicht so weit führen, dass diese Seele aus Mangel an Nahrung, an geistlicher Nahrung, darbt. Und das kann bis zu depressiven Phasen führen. Wobei ich nicht sagen will, dass alle depressiven Phasen nun unbedingt auf das zurückzuführen ist. Dieses Gebiet des Seelenlebens ist so umfangreich und auch so kompliziert manchmal und so vielschichtig, dass man da nicht mit ein paar einfachen Sätzen sagt, du brauchst nur die Bibel lesen und du brauchst nur diese Verse da annehmen, dann ist alles gut. Das weiß ich aus der Seelsorge selber. So einfach ist es nicht. Aber das bleibt dabei. Wer sich um seine Seele kümmert, und das hat David hier getan, er hat sie aufgefordert, den Herrn zu loben, zu preisen, ihm zu danken. Und es gibt ein ganz einfaches Sprichwörtchen, das sage ich immer wieder. Loben, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Und deshalb weiß der Psalmist schon, warum er uns am Anfang diese Aufforderung gibt. Lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Es geht letzten Endes immer wieder darum, dass wir die Heiligkeit Gottes vor Augen haben. Denkt ihr daran, wie das bei Jesaja war? Jesaja 5, im Königsjahr des Usias, Königs Usias sah ich sitzen den Herrn auf seinem Thron. Und dann sagt er, heilig, heilig, heilig. Und in der Offenbarung 4 lesen wir von den lebendigen Wesen, dass sie um den Thron herumstehen und was tun sie? Sie bedecken ihr Angesicht und rufen sich gegenseitig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Lieben, die Voraussetzung zu einem erhörlichen Gebet und zu einer echten Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist gegeben, wenn wir diesen heiligen und ewigen Gott in Ehrfurcht begegnen. Wenn in der Schrift heißt Furcht, dann ist damit nicht so sehr die Richtung der Angst gemeint. Denn die Bibel sagt, dass wir uns vor Gott nicht so ängstlich begegnen sollen, sondern in Ehrfurcht begegnen sollen. Warum denn? Johannes sagt, die wahre Liebe treibt alle Furcht aus. Wir dürfen also wie Kinder, wie viel geliebte Kinder in die Gegenwart des heiligen Gottes treten, in der nötigen Ehrfurcht, denn die Ehrfurcht ist der Anfang der Weisheit. So lehrt es uns die Schrift. Also es kommt darauf an, dass wir nicht nur mit unseren Lippen das bekennen, sondern es geht um unser Inneres und es geht darum, dass wir erkennen seinen heiligen Namen, den heiligen Namen des Vaters, den heiligen Namen des Sohnes Gottes, und das dürfen wir tun in der Wirkung und Leitung des Heiligen Geistes, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir sehen also, Gott hat alles getan, was notwendig war. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns verheißen, dass wir als seine geliebten Kinder ihm nahen dürfen. In Hebräer 10, Vers 19 werden wir sogar neutestamentlich aufgefordert, einzutreten ins Allerheiligste. Durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Das geht weit über das hinaus, habe ich schon einmal gesagt, was im Psalm 100 von den Vorhöfen angesagt wird, was im Psalm 84 von dem Nahen zu Gottes Haus gesagt wird. Ihr Lieben, hier sind wir in einer besseren Ausgangsbasis als alle Schreiber der Psalmen, weil wir schon auf dem neutestamentlichen Boden stehen. Aber wenn der Psalmist David rückblickend aus seinem Leben schon alleine diesen heiligen, ewigen Gott so anbeten kann, ihn so loben und preisen kann, dann dürfen wir ihn ganz gewiss zum Vorbild nehmen und darüber hinaus an die Segnungen denken, die wir empfangen haben. Und hier werden nun eine ganze Reihe von Segnungen aufgezählt. Der David, er denkt auch daran, für was er preist und für was er dankt und worüber er lobt. Er nennt ganz konkrete Ansichten. Er sagt, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das hätte ich ja vorhin gesagt, da ist keine Bitte. Da ist nicht irgendwie ein Anliegen, Vater, gib mir, Vater, gib mir. Das hatte der verlorene Sohn gesagt. Der kam, Vater, gib mir meinen Teil der Erbe, und dann ging er weg. Nein, hier ist David ganz auf Anbetung eingestellt. Und es ist gut, wenn wir das auch hier in dieser stillen Zeit ganz praktisch ausüben. Und ich muss sagen, ich bin immer gerne hier. Wir sind schon, glaube ich, 16 oder 18 Jahre hier jetzt ununterbrochen, immer einmal eine Woche. Es sind auch für mich immer wieder Segenstage. Auch ein Evangelist hat nicht immer so sehr viel Zeit, sich um seine eigene Seele zu kümmern. Aber lieben, wehe dem, der nicht aus dem Heiligtum und aus der Stille herauskommt und meint, er könnte das Evangelium, er könnte das Wort Gottes so schnell verkündigen. Nein, wir können nur das tun, was uns geschenkt wird. Und das geschieht immer nur in der Gegenwart Gottes aus dem Heiligtum heraus. Und wenn sich einer keine Zeit nimmt für die Stille, dann darf er sich auch nicht wundern, dass in seinem Leben manches nicht so läuft. Allerdings, bei all diesen Aussagen, das wollen wir auch gleich von vornherein sagen, das kommt noch öfters, es ist eine gewisse Voraussetzung gegeben. Und diese Voraussetzung heißt immer, alle, die ihn fürchten. Alle, die ihn in Ehrfurcht, in Beugung, in Hingabe, in Ehrlichkeit des Herzens so suchen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen, sagt schon der alttestamentliche Prophet. Und wie ist es jetzt im Neuen Testament? Wenn wir als Kinder Gottes nahen, dann dürfen wir wissen, dass wir sagen dürfen, Abba, geliebter Vater. Dann haben wir den Geist der Sohnschaft bekommen, der nach Galater 4 ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir haben es also noch hier wesentlich besser als der Psalmist. Ich möchte einmal auf die nächsten Verse gleich gerade vorgreifen, Vers 13 bis 16. Da hören wir etwas, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. So erbarmt sich Gott über die, so ihn lieben und fürchten. Das ist eine Stelle, wo wir merken, ab und zu einmal erreichen die Psalmen, die 3000 Jahre alt sind und schon 1000 Jahre vor der Entstehung des Neuen Testamentes geschrieben wurden, durch den Geist Gottes geleitet schon fast neutestamentliche Aussagen. Ich sage bewusst fast, denn David kann noch nicht sagen, ich danke dir, Vater, dass ich dein Kind bin. Er kann nur sagen, wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmst du dich über mich. Liebe, wir müssen einmal das verstehen aus dem Alten Testament. Der Bund, den Gott mit seinem Volke Israel gemacht hat, das war ein echter Bund, ein echter Vertrag, eine echte Vereinbarung auf der einen Seite mit dem heiligen, ewigen Gott und auf der anderen Seite mit seinem Volke Israel. Und diesen Bund hat Gott bestätigt, indem er das Opfer eines Abraham angenommen hat und damit war der Bund besiegelt. Lieben, wir im Neuen Testament dürfen wissen, dass Gott mit uns keinen Bund abgeschlossen hat. Wir sind keine Untertanen Gottes, von dem er dann gewissermaßen der Herr über uns ist. Natürlich ist er unser Herr und natürlich sind wir Untertane. Aber lieben, das Verhältnis hat sich geändert. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Das ist etwas ganz anderes, ob ich in einem Bundesverhältnis stehe oder ob ich in einem Kindschaftsverhältnis stehe. Gibt es denn eine engere Verbindung als die Kindesverbindung vom Vater zum Kind? Nein, eine engere verwandtschaftliche Beziehung gibt es nicht mehr. Und so dürfen wir wissen, geht es darüber hinaus. Wir dürfen, ohne etwas zu tun, was Unrecht ist, ohne uns etwas anzumaßen, allerdings in tiefster Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes sagen, Abba, geliebter Vater, unser Vater. Und das verpflichtet uns allerdings dann noch mehr, uns auch würdig zu erweisen dieser hohen Berufung. Adel verpflichtet. Man kann nicht das Recht der Gotteskindschaft in Anspruch nehmen und leben, wie man in der Welt lebt. Das geht allerdings nicht. Man kann nicht ein Bewohner des heiligen Reiches Gottes sein. Man kann nicht Eigentum Jesu sein und dann in der Welt mit ihren Lüsten leben. Das passt nicht zusammen. Aber wir sehen hier, David kommt schon sehr nahe daran, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und jetzt zählt er eine dieser Wohltaten auf und da stelle an die erste Stelle natürlich die ganz entscheidende Wohltat, die Gott getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Lieben, ohne diese Tatsache wären wir nicht hier. Wenn wir nicht Vergebung unserer Schuld und Sünde hätten in Jesus Christus, unserem geliebten Herrn, dann könnten wir Gott überhaupt nicht kennen. Dann hätten wir auch keine Ahnung von dem, was Gott ist und was Gott tut. Deshalb ist das erste Entscheidende immer im Leben eines Menschen die Wiedergeburt. Geboren sind wir alle als Geschöpfe Gottes, ohne jede Ausnahme. Aber Gott geht weiter. Er will nicht nur haben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, sondern er will haben, dass wir Kinder Gottes werden. Und ihr Lieben, damit wir Kinder Gottes werden, musste Gott uns ändern. Er musste uns ein neues Leben schenken. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, das, was in Jeremia 31, Vers 31 von Israel gesagt wird, prophetisch für eine Zeit, die nachher sein wird, hat Gott das bei uns jetzt schon getan. Ich will ihr steinernes, wir dürfen sagen, unser böses, sündhaftes Herz, das fleischerne, sündhafte Herz, ändern und euch einen neuen Geist geben, ausgießen in eure Herzen und damit neu machen. Seht ihr, so meint der Herr das, wenn er sagt, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und seine Herzenstüre auftut, zu dem werde ich eingehen und dann geschieht das Wunder. Der Herr kommt, wäscht unsere Herzen ganz rein durch sein Blut. Und dann dürfen wir wissen, was Johannes gesagt hat in 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, hat mich reingewaschen von aller Sünde. Lieben, so weit konnte David auch wieder nicht so gehen. Aber das, was David tun konnte, das tut er hier. Er sagt, ich vergesse nie, dass er mir alle meine Sünden vergeben hat. Sehen Sie, und hier fängt eigentlich schon das Ärgernis der heutigen Zeit an. Schon alleine die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich sehr, sehr geärgert und haben sich aufgelehnt, indem der Herr Jesus gesagt hat zu der Sünderin, dir sind deine Sünden vergeben. Und was sagen sie? Wer ist denn der das? Das ist ja Gotteslästerung, das ist ja Anmaßung. Wie kann dieser Jesus von Nazareth, wir kennen doch seine Eltern und wir kennen doch seine Brüder, wir wissen doch, dass er in Nazareth Zimmermann ist, der kommt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Der Jesus sagt, regt euch mal nicht auf. Ich will euch einmal etwas anderes sagen. Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder einen Kranken gesund zu machen, der jahrelang lahm war? Dann sagt der Herr zu ihm, stehe auf, nimm dein Bett und zeige dich als geheilt. Da haben sie sich natürlich gewundert. Wer ist der, der auf der einen Seite die Toten auferwecken kann, der die Lahmen gehend machen kann, der die Blinden sehen machen kann, und jetzt kommt er auch noch und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ihr Lieben, wir sollten einmal hier ganz nüchtern sein auch. Ich bringe immer auch zwischen rein ein paar sehr aktuelle Dinge. Wer in der ganzen Menschheitsgeschichte, in all den Jahrtausenden, von den Religionsstiftern, von den Philosophen, von den Größen der Wirtschaft, der Wissenschaft, alles. Wer ist aufgestanden und hat behauptet, ich kann Sünden vergeben? Es gibt vielleicht solche Schwärmer. Es gibt vielleicht solche Sektenführer, die das tun. Aber ihr Lieben, wer auf die vertraut, der wird feststellen müssen, er wird getäuscht. Keiner kann Sünden vergeben, außer dem Sünder Heiland, außer Jesus Christus. Denn nur er hat am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben und sein Blut vergossen. Und eben nur durch das Blut Jesu, des reinen, unbefleckten Lammes, kann Gott das Opfer anerkennen. Um unserer Übertretungen willen dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Sehen Sie, hier kommt der zweite Punkt. Jesus Christus hat Sünden vergeben, weil er eben nicht nur Menschensohn war, das war er, sondern weil er Gottes Sohn geblieben ist. Paulus sagt, Gott gepriesen in Ewigkeit. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist das Außergewöhnliche bei dem Herrn Jesus Christus. Es kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Gott hat ihn am Kreuz von Golgatha sterben lassen, jawohl. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Als der Knecht ihm die Seite öffnete, da lief Wasser und Blut heraus. Und jeder Fachmann weiß, wenn das Wasser abgesetzt ist vom Blut, dann ist das Leben zu Ende. Er war tot. Er war nicht scheintot, sondern er war wirklich gestorben. Lieben, aber jetzt sagt uns Apostelgeschichte 17, dass Gott jedem einzelnen seiner Geschöpfe den Beweis gegeben hat, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und als er das auf dem Areopag, der Paulus, den Griechen gesagt hat, da haben sie ihn verspottet. Du Lotterbube, was hast denn du für eine Lehre? Wir haben gedacht, wir hören da etwas Interessantes. Und jetzt sprichst du da von der Totenauferstehung. Einige wollten mehr hören und es waren ganz wenige da, die glaubten. Denn das ist das Eigenartige, das Einmalige des Wortes Gottes. In großen Evangelisationen haben wir eine große Schar von Menschen um uns. Vielleicht 1000. Sind dankbar, wenn so viele kommen. Die 1000 hören alle die gleiche Botschaft. Sie sind alle in der gleichen Atmosphäre. Sie wurden durch Lied und Gebet und durch Vorprogramm alle eingestimmt auf das gleiche Wort. Und was ist das Ergebnis? Die einen gehen wieder hinaus, sie meinen, wie sie gekommen seien. Das tut nämlich keiner, das stimmt gar nicht. Wenn als jemand zu mir kommt und sagt, so ein bisschen spöttisch, na, Evangelist, wie viele haben sich denn heute entschieden? Dann sage ich immer, alle, die die Botschaft gehört haben, haben sich entschieden. Ja, wieso denn? Weil ich sage, man hört das Wort Gottes nie neutral. Wenn Gott redet, muss man sich entweder immer entscheiden, ob ich ein Täter des Wortes wäre oder ob ich mich selbst betrüge, indem ich nur gehört habe und wieder hinausgehe. Wobei bei Gott es auch die Regel gibt, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und deshalb hört man das Wort Gottes immer zur Verantwortung. So hat Jesus Christus das Werk vollbracht. Es geht hier weit darüber hinaus. Aber David hat schon gewusst, alle meine Sünden hat er vergeben. Er heilt auch unsere Krankheiten. Er hat uns erlöst aus der Grube, das heißt aus dem Grabe im Grunde genommen. David hat an die Kraft der Auferstehung geglaubt. Er wusste, dass die Heiligen Israels nicht im Tode sind, sondern leben. Er hat das ja in dem Bericht von Lukas 16 vom reichen Mann und vom armen Lazarus seinen Zeitgenossen mitgeteilt. Er hat es dem Schächer gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und vom Stephanus haben wir sie am Sonntagabend gehört. Sein Angesicht strahlte wie die Sonne, wie die Herrlichkeit Gottes. Und dann sah er den Herrn Jesus stehen bei Gott. Er bat darum, nimm meinen Geist auf. Und dann war er drüben in der Herrlichkeit. Also nicht in der Grube des Todes, sondern in der Herrlichkeit. Der dich krönet mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert wie die bei einem Adler.
Lieben, das hat der König David oft erlebt, als er in der Wüste in Juda war und total am Boden zerstört war, würden wir sagen, dass von irgendeiner Seite immer wieder die Kraft Gottes geoffenbart wurde. Da denke ich immer an diese schöne Aussage, dieses Wort aus Jesaja, wo es so schön heißt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Jünglinge werden müde und matt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und von dieser neuen Kraft, von der Kraft eines Adlers, hat wohl David gewusst. Wahrscheinlich oder sicher dürfen wir annehmen, hat er Jesaja 40, 31 gekannt, die auf den Herrn harren. Und eben, das ist auch so ein Lieblingswort. Wenn ich in irgendeiner Weise müde bin, das kommt ja auch vor. Manche sagen, mit 80 Jahren darf man ja auch müde sein, aber wenn ich einen Dienst tue, darf ich eben nicht müde sein. Da denke ich oft einmal, jetzt will ich doch einfach im Glauben das für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich harre auf den Herrn, ich vertraue auf ihn und siehe da, er gibt die Kraft. Wisst ihr, wir sollten nicht immer von unseren Schwachheiten reden. Natürlich, wenn ich jemand frage, wie geht es, und er sagt, es ist mir sehr, sehr schwer, und er erzählt mir das, dann habe ich Mitgefühl. Aber es gibt so eine allgemeine Tendenz in der Gemeinde, man backt nur noch kleine Brötchen. Man redet immer nur noch von der Schwachheit und von der Unzulänglichkeit und von all dem, was alles nicht in Ordnung ist und so. Natürlich, es ist leider manchmal so. Aber lieben, hat nicht der Herr gesagt, dass er uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern was für einen denn? 2. Timotheus 1, Vers 7. Nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das hat er uns gegeben. Und wenn Gott uns diesen Geist gegeben hat, haben wir doch kein Recht, über unsere Schwachheiten zu klagen. Nein, dann haben wir das große Vorrecht, zu ihm zu gehen und sagen, Herr, ich rechne mit deiner Kraft. Dienen in der Kraft, die Gott darreicht. 1. Petrus 4, Vers 10. Das darf man in Anspruch nehmen. Und wenn ihr einmal etwas mehr von dieser Kraft erfahren wollt und auch von der Belehrung her, dann lest bitte einmal in aller Ruhe Epheser 1. Im 2. Abschnitt von Epheser 1 wird von der überschwänglichen Größe seiner Kraft, der Auferstehung Jesu, gesprochen. Und die wirkt in uns. Lieben, das steht geschrieben. Diese Kraft, sagt das Wort Gottes im Epheserbrief, es ist dieselbe Kraft, die in euch wirkt, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Es ist die Kraft Gottes. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus in den Himmel aufgenommen hat. Und es ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus einmal alles untertan sein lässt, was im Himmel und auf der Erde ist. Denn alle Zungen müssen bekennen, dass Christus Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Je mehr wir diese Kraft im Glauben in Anspruch nehmen, je mehr werden wir erkennen, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir wollen dabei ganz nüchtern sein. Paulus hatte die Kraft Gottes am meisten erfahren, wenn er gemerkt hat, dass er in sich schwach ist. Wisst ihr, die von sich aus so diese kräftigen Männer sind und sagen, das werden wir schon schaffen, das machen wir schon, die werden scheitern. Die von vornherein aber wissen, nicht meine Kraft, nur du allein, wie wir im Chorlied oft einmal singen, die werden erfahren, dass wenn man sich auf den Herrn verlässt, diese Kraft gibt. Das hat hier David erfahren. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Ich habe gesagt, dass in den ersten 5 Versen der Psalmist David uns vor Augen stellt, was er von Gott empfangen hat. In den nächsten Versen rühmt er nun die Taten Gottes, die er erfahren hat. Das, was er bei Gott erlebt hat. Und er zählt einige ganz interessante Dinge auf. Wir können nicht auf alles eingehen, aber wir sehen einmal, was er hier vor Augen stellt. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er hat seine Wege kundgetan dem Mose, den Söhnen Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Was waren denn das für Wege, die der Herr dem Mose klar gemacht hat? Nun, es waren 3 Abteilungen im Leben des Mose von je etwa 40 Jahre. Mose wurde ja 120 Jahre alt. Wenn es nach dem ging, hätte ich erst 2 Etappen hinter mir, aber ich rechne nicht, dass noch eine dritte mit 40 Jahren kommt. Mose war ein außergewöhnlicher Mann. 40 Jahre im Dienste des Pharao, wir kennen diese Zeit, wo er herangewachsen ist, bis einmal im Leben des Mose ein Zeitpunkt kommt, wo er die Schmach des Christus höher achtete als das Königtum des Pharaos. Er hätte Nachfolger vom Pharao werden können. Aber Gott hatte einen anderen Plan mit ihm. Und jetzt kommt der zweite Weg, den Gott mit Mose geführt hat. Es musste bei seinem Schwiegervater 40 Jahre Hirte sein. Aber ist er nicht der mächtige große Hirte, von dem wir es im Psalm 23 gehört haben, sondern Kleinviehhirte. Und die damalige Zeit verachtete die Juden. Und auch heute sind die Juden nicht so sehr groß angesehen, wenn sie Hirtendienst tun. Denn der Hirtendienst, das war ein ganz untergeordneter Dienst. Das haben nur die ganz armen Leute getan. Und deshalb lachte doch die anderen Völker immer über diese primitiven Israeliten, die Juden, Hirtenvolk. Der Abraham kam da ins Volk runter und was war er? Mit 318 Leuten gar nichts gehabt, bis ein Viehherde. Und was hat Gott aus diesem Volk gemacht? Gott konnte etwas tun aus ihm, nicht in eigener Kraft. Und dann kommt der dritte Abschnitt, der gewaltige Abschnitt, dass Mose der Führer des Volkes Israel wird und sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausführt und es nach Kanaan hineinführen will. Das wusste David alles ganz genau. Und deshalb kann er sagen, er hat die Wege Mose kundgetan und den Söhnen Israel seine Taten. Wie oft hat Gott mit seinem Volke Israel in der 40-jährigen Wüste geredet? Oh, ihr Lieben, was kam immer dabei raus? Sie murrten über ihn. Lest einmal 4. Mose 21. Da sagten sie, eine elende Speise. Man stelle sich einmal das vor. Gott gibt ihnen himmlisches Manna. Gott gibt ihnen gebratene Wachteln, damit sie auch Fleisch haben. Er gibt ihnen das beste Wasser. Der Fels aber, den sie tranken, war Christus. Und das Volk sagt uns, ekelt vor dieser Speise. Dann wird Gott allerdings in seinem heiligen Zorn zornig über sein Volk. Und er streckt viele dahin, indem er giftige Schlangen geschickt hat. Wir kennen ja das. Das sind alles die Taten Israels, von denen David hier spricht. Und trotzdem kann er sagen, langsam zum Zorn und groß an Güte. Da heißt es, preiset den Herrn alle seine Werke. an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Wollen wir das mitnehmen, in dem Bewusstsein, langsam zum Zorn und groß an Gnade, barmherzig und gnädig zu sein.